Radio 1, nur für Erwachsene.
Als ich heute Morgen zur Arbeit fuhr, war die Top-Meldung beim Nachrichtensender meines Vertrauens das Gesetz, dass Elektrofachgeschäfte bei Neukauf Altgeräte in Empfang nehmen müssen. Alles in Ordnung, dachte ich, denn am 11. März hatten wir in den letzten Jahren nicht selten wirklich sehr Grauenvolles zu berichten. Zum Beispiel die von Islamisten verübten Anschläge auf Regionalzüge in Madrid 2004, den Amoklauf in Winnenden 2009 und natürlich vor 4 Jahren die Atomkatastrophe von Fukushima, ausgelöst durch einen Tsunami, der auf die japanische Küste traf und 19.000 Menschen tötete. Wir blicken heute zurück auf letztere Katastrophe und das tun wir zusammen mit dem Journalisten und Autoren Alexander Tetsch, der sich eine Lage vom Bild in Fukushima machen konnte. Fukushima 360 Grad, das atomgespaltene Leben der Menschen in Fukushima, heißt sein Bildband. Und ich spreche jetzt mit ihm über die Katastrophe und seine Folgen. Guten Tag, Herr Tetsch.
Hallo, guten Tag.
Atomkraft, Atomkraftkatastrophen, das sind Ihre Themen. Die meisten von uns wissen noch, wo Sie am 11. September 2001 waren, was Sie gemacht haben. Welche persönlichen Erinnerungen haben Sie denn an den 11. März 2011?
Ich weiß noch, dass ich morgens um 7 aufwachte und der Radiowecker die Nachrichten brachte. Und ich glaube, es war die Top-Meldung, dass ein schweres Erdbeben die Hauptinsel erschüttert hatte. Und ich war mir nicht sicher, was das bedeuten würde, ob wirklich ein Tsunami ausgelöst sein könnte. Und im Laufe des Tages, dann habe ich weiter Nachrichten gehört. Und mir war relativ schnell klar, dass das Erdbeben wahrscheinlich so stark gewesen ist, dass eben auch Industrieanlagen wie die Atomkraftwerke in Mitleidenschaft gezogen werden sollten. Also ich war sehr gespannt und war richtig ein Nachrichtenjunkie an diesem Tag.
Ich erinnere mich noch, dass man auch so ein bisschen Weltuntergangsgefühl hatte damals. Sie haben dann 2 Jahre später 3 Wochen lang in und um Fukushima recherchieren und fotografieren können. Beschreiben Sie doch mal das, was Sie in Ihrem Titel das atomgespaltene Leben der Menschen beschreiben.
Ja, ich war 3,5 Wochen in der Region von Fukushima unterwegs und habe dort mit über 80 Menschen, die betroffen sind, sprechen können. Und allen diesen Menschen in der Region ist eigentlich gemeinsam, dass ihr Leben und ihr Alltag sich radikal und unumkehrbar verändert haben. Es sind immer noch über 120.000 Atomflüchtlinge, die unter erbärmlichen Bedingungen in Wohncontainern leben und die langsam begreifen, dass ihre Heimatdörfer und Städte wahrscheinlich trotz aller Dekontaminationsbemühungen für Jahrzehnte nicht bewohnbar sind. Und da sind natürlich die Mütter von Fukushima und die Kinder und die machen sich natürlich sehr, sehr große Sorgen wegen der Unberechenbarkeit von der gesundheitlichen Spätfolge der Strahlung.
Sie haben auch schon ein paar Zahlen ins Spiel gebracht. Ich mache das auch mal. 5000 wilde Atommüllhalden gibt es dort, 165.000 Menschen ohne Heimat, 365.000 Kinder, die der Strahlung ausgesetzt sind. So die Zahlen in einem Trailer für Ihren Bildband. Jetzt stehen Sie auf einer schwarzen Liste und dürfen nicht mehr nach Japan einreisen. Was haben Sie falsch gemacht?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass, sagen wir mal, meine sehr kritische Berichterstattung natürlich nicht auf Wohlwollen innerhalb des Landes gestoßen ist. Und es gibt sehr ernstzunehmende Informationen, dass zum Beispiel Gewerkschaftler oder Umweltschützer, aber auch sehr kritische Journalisten in Japan ein sehr, sehr schweres Leben im Moment haben, weil sie, wie gesagt, sehr, sehr genau beobachtet werden oder auch teilweise nicht in das Land mehr einreisen können. Es gibt, was hier in Deutschland nicht sehr bekannt ist, ein sogenanntes Geheimhaltungsgesetz, was Mitte Dezember 2013 erlassen wurde. Und das verbietet bei Strafen bis zu 10 Jahren Gefängnis, insbesondere Journalisten, über geheim zu haltende Dinge zu recherchieren. Und dazu gehört eben auch Fukushima. Und wie gesagt, aufgrund dieser Gesetzeslage ist es sehr, sehr schwierig, jetzt an aktuelle Informationen zu kommen, beziehungsweise in das Land wieder einzureisen.
In Japan wurde heute der Opfer gedacht mit einer Schweigeminute unter anderem und einer Rede des japanischen Kaisers. Der hat sich aber schon recht kritisch oder auch besorgt gezeigt über die nach wie vor vielen heimatlosen und durch Strahlung gefährdeten Menschen. Wie haben Sie diese Gedenkfeiern aus der Ferne wahrgenommen?
Ja, ich gucke noch ein bisschen weiter und weiß, dass in Tokio 2020 die Olympischen Spiele stattfinden werden. Es werden bunte, es werden schöne Spiele werden und dafür wird ein ganz neuer Stadtteil errichtet, in dem das Olympische Dorf für die Athleten zum Beispiel untergebracht ist. Und wenn wir dann aber sehen, dass 120.000 Landsleute inzwischen seit 4 Jahren in ganz, ganz erbärmlichen Wohncontainern vor sich hin vegetieren müssen, dass es dort keine Hoffnung für diese Menschen gibt, dass sie wieder in ihre Heimat zurückkehren, dass diese Menschen letztendlich auch eine verstärkte und erhöhte Selbstmordrate haben. Teilweise bis zu 70% mehr Selbstmorde gibt es in der Gruppe der Atomflüchtlinge, weil sie sich einfach heimatlos und vor allem auch nutzlos fühlen. Also wenn man das sieht und dann, wie gesagt, diese Olympiade, dann kann ich auch schon verstehen, dass der Kaiser dort, sagen wir mal, sehr bedenkliche Dinge anspricht.
Für uns etwas schwer zu verstehen, dass offensichtlich eine große Mehrheit gegen die Atomkraft ist, aber dennoch eine Regierung gewählt hat, nämlich zu 80%, die Atomkraft nach vorne bringen will. Können Sie uns diesen japanischen Widerspruch näher bringen?
Ja, ich habe selbst lange, lange Zeit gebraucht, das in Ansätzen zu verstehen. Aber mir haben während meiner Reise sehr viele Menschen drüben erklärt, dass die japanische Gesellschaft eine sogenannte Konsensgesellschaft ist. Das heißt, hier kommt es darauf an, nicht aufzufallen, nicht hervorzustechen. Ich habe ein Bild bekommen, was das relativ gut erklärt. Stellen Sie sich einen makellos verlegten Parkettboden vor. Und wenn dort ein einzelner Splitter hervorguckt oder ein einzelner Nagel, dann haben die anderen Japaner das Recht, diesen Nagel oder diesen Splitter wieder in das Parkett reinzutreiben, dass alles weiter makellos ist. Und ich glaube, diese Konsensgesellschaft und dieses immer noch in den Köpfen befindliche Gefühl, nicht gegen die Autoritäten, das heißt gegen die Politiker, gegen die Professoren und Ähnliches aufzustehen und sie zu kritisieren, das erklärt, warum das Gefühl einerseits sagt, wir müssen aus der Atomenergie aussteigen, aber letztendlich diese Stimmung nicht wirklich geäußert wird, weder in politischen Diskussionen noch in der Gründung einer grünen Partei. Das ist immer wieder gescheitert, geschweige denn in großen Demonstrationen in Tokio. Auch da ist der Widerstand zersplittert. Es gibt viele kleine Gruppen, aber wie gesagt, dass man sich zusammentut und dass man gemeinsam diese Meinung äußert, das wird wahrscheinlich noch lange Zeit dauern und bedarf einer gesellschaftlichen Veränderung in Japan.
Der erste Meiler von Fukushima wird bald wieder in Betrieb gehen. Die Menschen haben eine Regierung gewählt, die Atomkraft fördert, und in Deutschland haben wir jetzt E.ON, die gesagt haben, wir machen nur noch in erneuerbaren Energien. Das alles sind Folgen der Atomkatastrophe von Fukushima, die man nicht auf Anhieb verstehen kann. Danke, Herr Tetsch, für das Gespräch.
Gerne. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.